Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvisha Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Herzlich willkommen zum Wisdom Workshop. Mein Name ist Purvisha Paulini und ich freue mich heute wieder meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Ajahn Michael, Shi Miao Dao. Herzlich willkommen, Ajahn.
Danke für die Einladung, Puri.
Ja, sehr gerne. Wir hatten ja schon das Vergnügen, zwei wundervolle Interviews miteinander zu führen. Wir haben uns schon unterhalten über Metta und wir haben uns auch schon unterhalten darüber, wie entsteht Leid. Deswegen würde ich jetzt gerade etwas absehen von einer ausführlicheren Vorstellung deiner Person, weil wir das ja schon im allerersten Interview gemacht haben. Und heute sprechen wir über das Thema das bedingte Entstehen. Es ist schon ein etwas abstrakter Begriff, finde ich, aber ich glaube, wir werden heute etwas Licht ins Dunkeln bringen zu diesem Thema. Und da würde ich gerne aus deinen Kursunterlagen, lieber Ajahn, einen kurzen Satz vorlesen, das vielleicht etwas die Zuhörerschaft abholen kann. Man kann sagen, buddhistische Meditation ist das reine urteilslose Beobachten der Bewegungen unseres Geistes, welches dazu führt, die unpersönliche Natur des Entstehungsprozesses von Gedanken, Gefühlen oder Emotionen sowie die gesamte Kette des bedingten Entstehens ihn darlegt und die vier edlen Wahrheiten zu verstehen. Es geht um Erkenntnis der wahren Natur der Dinge. Und es gibt einen Satz, der mich in deinem Kurs immer sehr geprägt hat, aus einem Grund, weil ich diese Antwort so grandios einfach finde und die gebe ich auch immer. Wenn die Frage, warum kommt, warum ist das so? Da ist dieser Satz, was immer geschieht, geschieht, weil unter allen Umständen, die hätten vorliegen können, genau die Umstände vorlagen, die zum konkreten Entstehen des Ereignisses geführt haben. Ich finde das so einfach. Weil alle Umstände, die dafür notwendig waren, waren einfach vorgegeben. Deswegen ist es gerade so, wie es ist.
Ja, das ist meine Version des bedingten Entstehens in Kurzfassung. Ja, so ist es tatsächlich. Das bedingte Entstehen, also fangen wir vielleicht mal damit an, festzustellen, dass der Buddha selbst der Bedeutung des bedingten Entstehens einen Unterstrich gibt sozusagen, also unterstreicht die Bedeutung des bedingten Entstehens, indem er sagt, wer das bedingte Entstehen sieht, der sieht das Dhamma, also seine Lehre, ja. Man könnte aber auch sagen, dass das Letztendliche. Und wer das Letztendliche sieht, sieht das bedingte Entstehen. Im Grunde genommen, um also sozusagen Erleuchtung zu erfahren, braucht man lediglich das bedingte Entstehen zu verstehen, einmal intellektuell, aber letztendlich dann aber auch in der Tiefe. Ja. So viel zur Bedeutung des bedingten Entstehens. Das ist wirklich der Kern. Das Zweite ist, es gibt eine andere Lehrrede, in der der Buddha hinweist auf die Schwierigkeit, das bedingte Entstehen zu verstehen. Sein Chief Attendant, so sein Hauptmönch sozusagen, der ihn immer begleitet hat, lobte einstmals die hervorragende Stellung des bedingten Entstehens, wie schön und wie umfassend es ist und wie wundervoll. Und der Buddha sagte zu ihm, weißt du was, Ananda, ich sage es jetzt mal so ein bisschen in meinen Worten, meinst du denn, du hast das bedingte Entstehen verstanden? Also sprich mal nicht so, sonst wärst du nämlich erleuchtet, wenn du es wirklich verstanden hättest. Aber du hast noch nicht Erleuchtung erlangt, Ananda. Da war Ananda ein bisschen gefrustet. Aber daran sieht man, also es ist nicht einfach zu verstehen. Selbst für Leute, die täglich mit dem Buddha zusammen waren. Ananda übrigens hat erst nach dem Ableben von Buddha Erleuchtung erlangt, letztendlich. In der ganzen Zeit, wo er ihn begleitet hat, nicht. Das Dritte, was jetzt auch wirklich dann hinführt auf das bedingte Entstehen, wir sprachen ja, hast du auch angedeutet, bereits über die vier edlen Wahrheiten. Die erste haben wir besprochen, was ist Leid, wie kommt es zu Leid? Die zweite edle Wahrheit ist, was ist die Ursache für Leid? Und die Ursache für Leid findet sich in eben genau diesem bedingten Entstehen. Was ist dieses bedingte Entstehen? Das bedingte Entstehen ist eine Kette von 12 Gliedern, die in der Darstellung des Buddha immer aufeinander folgt. Also wirklich wie eine Kette, ja, von Glied 1 bis Glied 12. So ist es aber nicht zu verstehen. Ich nenne das bedingte Entstehen gerne wechselseitig sich durchdringenden Bedingungen des Entstehens, ja, weil alle diese Glieder miteinander in Bezug stehen. Ja. Fällt eins weg, fällt alles weg. Ja. Diese 12 Glieder des bedingten Entstehens beginnen klassisch mit Avijja, das ist Unwissenheit oder Verblendung. Das ist das erste Glied des bedingten Entstehens. Mhm. Wenn wir vom bedingten Entstehen sprechen, dann sprechen wir aber immer davon, wie entstand etwas, was war vorher. Also müsste man die Frage stellen, wie entstand Avijja? Was ist Avijja? Was ist Unwissenheit, Verblendung? Und das ist zu kompliziert. Also fangen wir an einer anderen Stelle an, an einer einfacheren Stelle und kommen dann automatisch dahin, was unter Avijja eigentlich zu verstehen ist. Das ist so ein Seitenarm im bedingten Entstehen. Also, wir beginnen damit, dass wir sagen, wir haben 6 Sinnestüren. Nicht etwa 5, 5 körperliche haben wir. Und es gibt einen 6. Sinn, das ist der Geist. Diese 6 Sinnestüren sind die Einlasstore für die entsprechenden 6 Sinnesobjekte. Also als Beispiel Form und Farbe ist das Sinnesobjekt. Die Sinnestür ist das Auge. Und wenn Form und Farbe aufs Auge treffen und eine Aufmerksamkeit hinzukommt, dann entsteht Sinnesbewusstsein. Da wird es schon langsam ein bisschen schwierig. Was ist Bewusstsein? Aber ich halte es einfach an dieser Stelle. Also, der Begriff Aufmerksamkeit findet sich nicht im bedingten Entstehen, nicht begrifflich, ist aber in Sinnesbewusstsein enthalten. Wenn mein Blick also auf etwas fällt, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich ihn auch bewusst wahrnehme, diesen Gegenstand. Das wäre auch ein bisschen viel. Das würde unser Gehirn nicht verarbeiten können. Wir haben also eine bestimmte Reizschwelle. Das sind ja Sinnesreize, Form und Farbe sind Sinnesreize, die über unser Auge in unser Gehirn gelangt zur Verarbeitung. Ist dieser Sinnesreiz zum Beispiel zu schwach, gelangt er gar nicht weiter bis zur Wahrnehmung, bis zur bewussten Wahrnehmung. Das heißt, es muss eine gewisse Reizstärke vorliegen, damit die Aufmerksamkeit sich dorthin bewegt. Und dann entsteht das, was ich nenne, das Da-ist-was-Bewusstsein. Entschuldigung, ja bitte.
Nee, ganz kurz nochmal, also es ist, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ist das, was du sagst, ist einfach, wir sehen etwas, du hast es jetzt mit Farben beschrieben, und wir reagieren drauf. Und dass diese Reaktion in diesem Moment ist, findet sich in diesem Sinnesbewusstsein.
Ja, wobei diese Reaktion vollkommen unkontrolliert stattfindet. Ja, das ist ein Automatismus. Da können wir überhaupt nichts für. Das ist, die Neurologen sagen bottom-up. Ja, also quasi von den einfachen, von den alten Strukturen des Reptiliengehirns, ne, geht es hoch in den Kortex irgendwann und das ist bottom-up.
Okay.
Später kommt top-down, ja, aber da sind wir im Moment noch nicht.
Okay.
Also, es richtet sich einfach unsere Aufmerksamkeit, ich höre draußen etwas, ein Knall. Ja, aber ich kann in dem Moment noch gar nicht wissen, was dieser Knall beinhaltet. Ich weiß nur, da war was. Meine Aufmerksamkeit hat sich dorthin bewegt und somit habe ich Hörbewusstsein. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil dies ist zunächst einmal zusammengefasst Kontakt. Wir nehmen Kontakt auf mit der Außenwelt. Was dann geschieht, ist ein Gefühl entsteht. Vedana heißt das Ding auf Pali. Vedana, Gefühl, ist immer angenehm, unangenehm oder neutral. Höre ich jetzt diesen Knall und wende mich dorthin, ja, ein hinwendendes Bewusstsein, dann entsteht in meinem Stresssystem eine Reaktion. Wenn ich einen Knall nicht mitbekomme, dann existiert auch keine Reaktion darauf, keine Stressreaktion. Wenn ich Oropax drin habe, dann höre ich den Knall vielleicht.
Richtig.
So, das ist ganz einfach eigentlich. So, und dieses Stresssystem, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Beispiel, um das ein bisschen abzukürzen, wir haben einfach mal nur über Stress. Das Stresssystem, wir haben es schon mal angedeutet an anderer Stelle, ist das System im limbischen System, das halt dafür verantwortlich ist, dass wir Angriff oder Flucht vorbereiten mit den entsprechenden körperlichen Reaktionen. Ja. Und diese körperlichen Reaktionen, die fühlen sich nicht sehr gut an. Ja. Jeder, der Dauerstress hatte, mal längere Zeit, weiß, wie sich Stress anfühlt. Ja. Oder wenn uns der Schreck in die Glieder fährt, ja, dann wissen wir das auch. Nur klingt das alles sehr schnell wieder ab. Ja. Dieses Gefühl, was dann entsteht, ist unangenehmes Gefühl und führt dazu, dass wir einen inneren Widerstand leisten gegen dieses Gefühl. Das ist schon wieder das nächste Glied in der Kette des bedingten Entstehens. Auch das kürze ich mal ein wenig ab. Dieser Begriff, der dafür steht, ist Tanha. Und Tanha heißt eigentlich Begehren. Aber damit kommen wir nicht sehr weit. Wir können, um es kurz zu halten, vom positiven oder negativen Begehren einfach sprechen im Rahmen des bedingten Entstehens. Positives Begehren ist, oh, das war ein schönes Gefühl, das will ich haben und behalten. Oder es ist ein unangenehmes Gefühl, das will ich nicht. Wichtig an dieser Stelle ist festzustellen, dass nach wie vor wir uns sozusagen im limbischen System befinden. Es hat noch keine bewusste Wahrnehmung stattgefunden. Wir wissen immer noch nicht, was das ist. Dementsprechend ordnen wir dieses Gefühl an dieser Stelle auch noch nicht dem Objekt zu. Okay? Da ist nur Gefühl und der Widerstand, den wir leisten, richtet sich gegen das Gefühl. Wir kommen im nächsten Punkt dann zur Anhaftung, Upadana. So. Anhaftung ist ein Begriff, der inhaltlich der Wahrnehmung zuzuordnen ist. Auch der Begriff Wahrnehmung, Sanya, findet sich nicht in der Terminologie des bedingten Entstehens. Der Grund dafür besteht darin, dass der Buddha in allen seinen Darstellungen immer auf den Kern kam. Das Drumherum hat er oft weggelassen. Und in diesem Zusammenhang des bedingten Entstehens ist der Aspekt der Anhaftung im Rahmen der Wahrnehmung der Entscheidende. Ja, die anderen Aspekte sind erstmal gar nicht wichtig. Ja. Es ist also aber gut, sich im Hinterkopf zu halten.
Ganz ja, kurz bitte. Nochmal, das zu betonen mit der Anhaftung ist einfach, dass ich etwas will, was sich positiv anfühlt, und dass ich etwas nicht will, was sich negativ anfühlt. Ne? Wir sprechen hier immer noch von den Gefühlen.
Nein, da sind wir in Tanha noch. Mhm. Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist noch Begehren. Mhm. Okay. Und das richtet sich gegen das Gefühl. Mhm. In der Anhaftung erst, also in der bewussten Wahrnehmung, verknüpfen wir erst einmal diesen Widerstand, aber das Gefühl selbst auch, mit dem ursprünglichen Objekt.
Okay.
Das ist bewusste Wahrnehmung. Bewusste Wahrnehmung ist interpretativ, sie ist benennend, sie ist bewertend, eben auf genau dieser Grundlage. Und reizt uns natürlich dazu, nachzudenken. Nachzudenken zum Beispiel darüber, wie kann ich das angenehme Gefühl behalten, oder wie werde ich das unangenehme Gefühl los? Aus Sinnesobjekt und Sinnestor entsteht zusammen mit Sinnesbewusstsein Kontakt. Aus Kontakt entsteht Gefühl. Aus Gefühl entsteht Tangha, Begehren. Aus Begehren entsteht Anhaftung. Dass wir uns im Bereich der Wahrnehmung, der bewussten Wahrnehmung befinden hier, geht eindeutig daraus hervor, dass wir natürlich auch eine gewisse Erinnerung in diesem Bereich aufweisen. Wenn wir zum Beispiel bereits etwas kennen, dann vermischt sich die neue Erfahrung, die wir gemacht haben, und gleicht ab mit dem, was wir schon darüber erfahren haben. Wenn es vollkommen neu ist, dann wird es eine neue Erfahrung sein, die wir gemacht haben. Und das wird alles abgespeichert. Form und Farbe zum Beispiel wird dann abgespeichert. Wie fühlt es sich an? Alle Sinneserfahrungen, die wir mit diesem neuen Objekt gemacht haben, werden abgespeichert. Beispielsweise würde ein Stammesmitglied eines Indianerstammes in Südamerika, der vollkommen zurückgezogen von den Menschen unberührt lebt, plötzlich ein iPad in der Hand halten, der wüsste natürlich nicht, was das ist. Es kommt ihm zur bewussten Wahrnehmung, aber es würde neutrales Gefühl entstehen. Ne? Also das ist nicht angenehm, das ist auch nicht unangenehm, das ist irgendwie neutral, das ist einfach irgendein Ding. Das ist vielleicht schwarz und Anthrazit oder wie auch immer. Aber würde es dann wegschmeißen und sagen, kann ich nicht gebrauchen, weiß ich nicht, was das soll.
Ja, was du gerade sagst, ist ja dann eigentlich, dass unsere Gefühle auf drei Punkte herunterreduziert werden können. Ein gutes Gefühl, ein nicht so gutes Gefühl, ein neutrales Gefühl.
In der Tat, ja.
Kommen wir gleich noch zu dem Thema Emotionen zu sprechen? Oder kannst du ganz kurz was sagen, worin unterscheiden sich denn dann die Emotionen von Gefühlen?
Ja, Vedana, also Gefühl an dieser Stelle des bedingten Entstehens, ist das, was Neurologen oder Hirnforscher gerne als präemotionale Gefühle bezeichnen. Das ist also eine spontane affektive Reaktion auf das, was wir über die Sinnestore erfahren haben. Ja, also an dieser Stelle kann man weder von Angst sprechen, noch von Wut, ja, oder Freude. In der Tat wird in der buddhistischen Lehre, also ich habe glaube ich mal erwähnt, es gibt ungefähr 80.000 Lehrreden vom Buddha, die überliefert sind und festgehalten sind, findet sich dieser Begriff Emotion nicht. Warum nicht? Emotion ist ein Ausläufer der Anhaftung. Emotion ist ein Konzept. Das bedeutet, in der Anhaftung, und in, also in der bewussten Wahrnehmung und somit auch in der Anhaftung, interpretieren wir unsere Reaktion auf das Objekt und geben dem entstandenen Gefühl einen Namen. Das ist eine ganz erstaunliche Sache. Da könnte man eigentlich einen gesonderten Vortrag drüber halten. Man kennt den Begriff glühende Leidenschaft, mhm, ja, oder glühendes Begehren. Ja. Man kennt aber auch den Begriff glühender Hass. Mhm. Beide sind gegensätzlich, aber sie werden mit demselben glühenden Gefühl im Solarplexus nicht bezeichnet. Ja. Das bedeutet, irgendwo sind die eigentlich sehr eng miteinander verwandt. Und erst in Abhängigkeit der Situation geben wir dem Ganzen einen Namen. Ja, dann wird sich Freude, oder es ist Angst, oder es ist Ärger, oder es ist Wut, je nachdem. Aber diese Benennungen, wie gesagt, wir sind in der bewussten Wahrnehmung, es wird dort benannt, sind Konzepte. Es existiert Emotionen, so wie wir es landläufig verwenden, diesen Begriff, existiert nicht.
Das hilft mir immer, das tatsächlich zu unterscheiden, weil gerade wenn es um unangenehme Gefühle geht oder ich jemanden gegenüber mir habe, der jetzt gerade wütend ist, weil mit diesem Wissen hilft mir das anders, auf das einzugehen. Zwar nicht immer, bin ja auch nur ein Mensch, aber doch tatsächlich hat mir das schon weitergeholfen, auf die Personen dann auch anders einzugehen oder auch bei mir dann anders zu beobachten mit diesem Wissen. Also deswegen finde ich diese Unterscheidung zwischen Gefühl und Emotion nochmal ganz wichtig.
Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein entscheidender Aspekt der Vipassana, der Einsichtsmeditation. An einer Stelle gibt der Buddha einem seiner Anhänger den Rat, er solle, und das ist wirklich, das ist klassisches Vipassana, das Gefühlte nur als Gefühltes betrachten. Also wenn ich mich erschrecke, ja, und diese Stresssymptome in mir habe, ja, plötzlich schweißnasse Hände, mein Solarplexus scheint irgendwie sich zusammenzuziehen, meine Muskeln spannen sich an, die Pupillen verengen sich, typische Angriff- oder Fluchtreaktion halt, dann kann ich alle diese Vorgänge, diese Prozesse als für sich genommen einfach nur entstehend und dann wieder vergehend betrachten. Ja. Und deswegen sind wir da an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn wir das tun, dann können wir das nämlich loslassen. Das ist dieses klassische Loslassen. Das vergeht sowieso. Das bedingte Entstehen ist die Lehre davon, dass alles, was in dieser Welt zum Entstehen gelangt ist, auch wieder vergeht. Und wir können es einfach dabei beobachten. Also wie ich manchmal sage, das entstandene Gefühl am langen Arm verhungern lassen. Ja, indem wir nicht drauf einsteigen. Deswegen ist dieser Bereich Anhaftung einer der allerwichtigsten Themen und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, was Anhaftung ist. Ja. Anhaftung ist nicht einfach irgendwie etwas festhalten wollen, so wie es oftmals gesagt wird. Das ist blanker Unsinn. Ja. Anhaftung ist ein ganz, ganz komplizierter psychologischer Vorgang. Wenn wir nämlich anfangen, in der Anhaftung über etwas nachzudenken, dann geben wir in das, was vorher geschehen ist, wieder Energie rein. Mhm. Ja? Wir denken darüber nach, diese Gedanken kommen uns erneut zu Bewusstsein, dann nämlich über unser Geisttor. Ja? Ich habe jetzt einen Punkt überschlagen oder unterschlagen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Aber das ist das Entscheidende. Und dann geht diese kleine Spirale wieder von vorne los. Ne? Dann sind wir wieder bei den Sinnestüren, Geist in diesem Fall, Kontakt, Gefühl, Tanha, Begehren, Anhaftung, wieder zurück, Geist. Und so haben wir so eine Spirale, die immer wieder aufs Neue gefärbt wird von dieser affektiven Reaktion und sich verstärkt.
Ja.
Sich selbst verstärkt.
Jetzt hast du gesagt, es wird oft über Festhalten gesprochen, aber wir haben ja den Begriff Loslassen nochmal verwendet. Also ist es ja, auch wenn es jetzt nicht richtig ist, ist ja, hängen die ja miteinander zusammen.
Ja.
Also, trotzdem kann man ja sagen, das Loslassen, das hast du auch mal in deinem Kurs gesagt, hat sich auch eingeprägt. Loslassen ist nichts anderes, als einen Gedanken nicht mehr zu Ende zu denken. Das ist in dem Moment tatsächlich sehr hilfreich, da nochmal zu sagen, was es in diesem Kontext eigentlich bedeutet.
Ganz genau. Also man kann Anhaftung definieren als emotional-intellektuelle Verarbeitung mit Ich-Bezug. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch schon mal gesagt.
Ja.
Jede emotional-intellektuelle Verarbeitung mit Ich-Bezug eines vollständig unpersönlichen Vorgangs. Denn alles, was bis dahin passiert ist im bedingten Entstehen, von der Sinneserfahrung bis hin zur Anhaftung, ist vollkommen unpersönlich. Das ist, wie gesagt, limbisches System. Da hat unser Kortex überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind nur einfache Vorgänge. Und die werden im Wege der emotionalen und der intellektuellen Verarbeitung dann plötzlich mit einem Ich-Bezug versehen. Also es ist sozusagen das persönliche Nehmen von gedanklichen und tatsächlichen Ereignissen. Das ist meins. Das sind meine Erfahrungen und ich habe was damit zu tun. Ich habe, weiß ich nicht, ob es sogar auch damals schon in den Kursunterlagen stand. Ich sage immer gerne, wir machen an dieser Stelle aus einer History eine Story. History ist die chronologische Abfolge von irgendwelchen Dingen, die einfach passieren. Ja, man kann das im Deutschen ein bisschen schlecht wiedergeben. Im Englischen ist es einfacher. Ne? Ist halt beides Geschichte. Ne? Aber die persönliche Story, ne? Das ist alles das Drumherum, was wir draus machen in unserem Geist. Ne?
Also was du damit sagen willst, ist auch etwas von einer anderen Perspektive auf sich zu schauen und daraus die Geschichte zu sehen. Also nicht die History, sondern auch daraus dann eine Story zu machen.
Wie passender wäre die Aufgabe, es wirklich als History zu sehen, als einfach eine Abfolge von Vorgängen, von Prozessen im Außen und Innen. Vor allem im Innen, was im Außen ist, interessiert den Buddha gar nicht so furchtbar sehr. Ja, das ist einfach das, was in uns passiert, wie diese Abfolge funktioniert. Und erst an der Stelle der Anhaftung machen wir aus der History eine persönliche Story. Und dann, wie gesagt, dann geht es weiter, dann geht dieser kleine Kreis von vorne los. Aber es gibt mehrere Kreise, die miteinander in Verbindung stehen.
Das Interessante, du hast es gerade nur in einem Nebensatz erwähnt, ist, dass Buddha interessierte nicht die Außengeschichten. Ne? So, dass es geht ja nur um das Innere, was ja sehr ausschlaggebend ist. Das Thema Stille ist, also wir besprechen ja das Ganze hier gerade sehr intellektuell, um zu verstehen, was eigentlich passiert. Wichtig ist natürlich, das auch in dieser Stille zu erfahren. Ne?
Ja, absolut. Gleichwohl es gibt, eigentlich wollte ich ein bisschen später drauf hinaus, aber gerne auch jetzt schon ein kleiner Ausflug dorthin. Es gibt nicht nur dieses eine bedingte Entstehen, von dem wir gerade sprechen. Das ist dieses weltliche bedingte Entstehen, aus dem Dukkha dann hervorgeht. Es gibt auch das sogenannte transzendente bedingte Entstehen. Und das könnte man vielleicht auch als positives bedingtes Entstehen oder eben das zur Erleuchtung führende bedingte Entstehen bezeichnen. Und das beginnt, naja, eigentlich beginnt es mit Dukkha, mit Leid. Aber der zweite Punkt im transzendenten bedingten Entstehen ist Vertrauen. Und in mehreren Lehrreden beschreibt der Buddha, wie der regelmäßige Weg eines, er nennt es immer so schön, Haushälter ist, also eines, der das normale bürgerliche Leben führt, ja, mit Arbeit, Familie und so weiter, ja, wie er den Weg findet, Mönch zu werden. Ja, da heißt es dann immer so schön, da hört ein Haushälter oder ein Mann aus oder eine Frau aus gutem Hause von dem Dharma, von der Lehre des Buddha. Und er erwägt, das finde ich so schön, das Leben des Haushälters ist eng und staubig. Wie wäre es, wenn ich mir Kopf und Barthaar rasiere und die gelbe Robe anziehe und in die Hauslosigkeit ginge? Ja, das tut er dann. Und dann gibt es so einige Schritte, die er dann macht. Und der eine Schritt ist eben dieser wichtige Schritt Vertrauen, Satta. Ja. Es ist an dieser Stelle nichts anderes als ein intellektuelles Verständnis zunächst. Dieser arme Haushälter, der kann noch nicht in tiefste Jhana-Zustände gelangt sein, in tiefste Meditationszustände, in denen er am eigenen Leibe erfährt, wie das bedingte Entstehen funktioniert. Mhm. Ja. Aber er hat es schon mal begriffen und er hat festgestellt, das macht Sinn, was der Buddha sagt. Ja. Es ist gut am Anfang, in der Mitte und am Ende, das wird die Buddha-Lehre oft bezeichnet, er selber sagt es so.
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Wir leben nun mal in dieser Welt, in der wir leben. Und ich habe mittlerweile, ich selber habe so die Einstellung, das Beste daraus machen mit allen Möglichkeiten, die man hat. Und sich dabei dann selber zu beobachten. Aber trotzdem ist ja die Stille, also wenn man das also wirklich regelmäßig praktiziert, ja nochmal verstärken, dass man das dann im Alltag, in der Realität, in der wir hier leben, in dieser Realität zumindest, das dann auch wirklich umsetzen zu können. Ne? Also
nochmal, auf jeden Fall.
Gehirn, ja, ist ja nichts anderes als ein Muskel, das gerne auch trainiert werden möchte, wie alle anderen Muskeln auch.
Ja, ja, du hast vollkommen recht. Also da besteht eigentlich auch Einigkeit. Es gibt in der Geschichte der buddhistischen Mönchsgemeinde um den Buddha herum tatsächlich Fälle von Mönchen, die durch das bloße Zuhören einer Lehrrede des Buddha Arahat wurden, also erleuchtet wurden. Da sagt man aber, okay, das ist wirklich die Ausnahme, die haben eine bestimmte Prädisposition, wenn man so will, aus dem früheren Leben. Die waren schon mal fast Arahat oder so, und dann war das immer so der Tropfen auf dem heißen Stein, auf dem heißen Stein, der Tropfen, der das fast der Erleuchtung dann endgültig füllte. Ich muss das Bild etwas abwandeln.
Der das Feuer zur Erleuchtung entzündete.
Das ist witzig, dass du das so formulierst, weil Nibbana, also Nirvana, ja, heißt nichts anderes als kein Feuer. Aus diesen Anhaftungen heraus und diesen ständigen Kreis, der da Einzug gehalten hat, Papancha übrigens genannt, ja, auf Pali, das ist also ein immer wiederkehrender Kreislauf, der sich dann verfestigt natürlich. Ja, das, was sich verfestigt, lernen wir. Ne? Das ist neurologisch der Papes-Kreislauf, der Papé-Kreislauf, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Also wie er heißt schon, aber wie er sich spricht, weiß ich jetzt nicht genau. Das sind kreisförmige Bewegungen im Gehirn, im Hypothalamus, wo bei mehrfachem Durchlauf Dinge abgespeichert werden. Und so ist es im Prinzip hier auch. Diese Papancha-Kreise verfestigen unsere Sicht auf die Dinge, die wir erfahren haben. Und deswegen ist der Schritt von der Sinneserfahrung hin bis zur Anhaftung und dem hinzutretenden Bewusstsein, in diesem Fall dann aber als Speicher gemeint, Vinyana, wie eine Cloud. Eine Cloud, sage ich manchmal, die sich ständig selbst aktualisiert, permanent, ohne Unterlass. Dieser Abschnitt des bedingten Entstehens ist so furchtbar wichtig, weil hier die Konzepte entstehen. Das, was ich vorhin benannt habe, aus History wird eine Story. Ne? Man meint nichts anderes als diese Story ist die Welt der Konzepte, ne? Inklusive dem Selbstkonzept. Denn wir schließen uns ja mit ein in die Erfahrungen, die wir machen. Ne? So entsteht die ganze Welt, so entstehe ich auch. Also erst an dieser Stelle entstehen wir gewissermaßen. Und deswegen ist der nächste Punkt im bedingten Entstehen das Werden. Aus Anhaftung entsteht Werden. Ja? So werden wir. Und indem wir immer wieder werden, kommt es dann zu Bawa, das ist Geburt. Jati, Entschuldigung, Bawa ist Werden, Jati ist Geburt. Und das ist diese Geburt des Ich, des Ego, des Selbstkonzepts, des Gefühls, da ist eine statische Entität, die nennt sich Kramich oder Ajahn Michael oder Shimyoda oder Purvi oder wie auch immer. Und das ist etwas Statisches, quasi unveränderlich. Es ist nur unsere Erfahrung mit uns selber, die wir immer wieder machen. Das ist unser autobiografisches Gedächtnis. Und wenn man diesen Weg jetzt zu Ende geht, da passiert dann nicht mehr viel. Was dann passiert, ist nämlich, aus Geburt entsteht Altern. Aus Altern entsteht, oder mit Altern einher geht Krankheit, Tod, Kummer, Klage, mentaler Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Und damit haben wir Dukkha. Und das ist die Definition, die der Buddha für Dukkha gibt. Ja? Alter, Krankheit, Tod, oder Geburt, Altern, Krankheit, Tod, Kummer, Klage, Schmerz, Sorge, Trübsal und Verzweiflung. Und das steht am Ende des bedingten Entstehens. Das ist der 12. Punkt. Mhm. Ja? Und jetzt machen wir einen Schlenker. Wir haben gesagt, aus Anhaftung entstehen die Konzepte. Wenn man jetzt von dort aus einen Pfeil ziehen würde zum ersten Punkt des bedingten Entstehens, den ich ja schon genannt habe, Avidya, Unwissenheit, Verblendung, dann ist das genau der Ursprung der Verblendung. Ja? Die Konzepte sind unsere Verblendung. Ja? Die Dinge nicht zu sehen, wie sie wirklich sind. Dass wir hiermit geklärt haben, was der erste Punkt des bedingten Entstehens und dass wir damit des gesamten Weges zum Leid ist, ja, Unwissenheit und unsere daraus folgenden Handlungen. Ja, das wäre nämlich das zweite Glied des bedingten Entstehens, Sankhara. Ja. Das ist Handeln in Gedanken, Worten und Werken, also auch unsere Vorsätze, die wir fassen, unsere Ideen und natürlich aber auch unser tatsächliches Handeln, ja, was wir sagen, was wir tun. Und damit kommen wir zu Karma. Das ist Karma. Das ist, Karma ist nicht, Kamma heißt es eigentlich in Pali. Ja. Karma ist der Sanskrit-Begriff. Karma steht auch nicht explizit im bedingten Entstehen. Ne? Aber ich versuche ja, diese Zusammenhänge auch ein bisschen darzustellen.
Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle noch mal ganz klar verdeutlichen, dass Karma, weil ich in letzter Zeit mit Menschen zu tun habe, die sagen, Karma gibt es nicht. Ich glaube, Karma in diesem Sinne, wie es in der westlichen Welt interpretiert wird, gibt es nicht. Aber es ist ja nichts anderes als Ursache-Wirkung.
Ja, letztendlich ist es
also das. Das, wie es in der Esoterik sehr oft verwendet wird, das ist Karma, das ist einfach nicht richtig. Wenn man das aber wirklich als Ursache und Wirkung sieht, dann ist es irgendwie auch logisch, weil ich bin die Ursache letztendlich von all dem, was du auch erzählt hast jetzt und erklärt hast. Und dementsprechend ist dann auch die Wirkung die entsprechende.
Ja. Wenn Form und Farbe auf das gesunde Auge treffen und unser Bewusstsein gelangen, kann nur Gefühl entstehen. Genau. Wenn Gefühl entsteht, kann nur Tangha entstehen. Wenn Tangha entsteht, kann nur Anhaftung entstehen. Es sei denn, man durchbricht diese Kette irgendwo. Ja, dafür bedarf es aber Einsicht und Erkenntnis, wie Vipassana.
Ja. Das erinnert mich oft an interkulturelle Seminare, die ich gebe. Vor allem, wenn indische Kollegen mit dabei sind, die oder insgesamt auch, nicht nur indische, auch deutsche Kollegen. Ich merke dann immer, was der Unterschied ist, habe ich Werte oder bin ich meine Werte? Ja, dass wenn man irgendetwas Schlechtes über ein Land sagt, dass das immer sehr gleich mit Identifikation kommt und sagt, wie kannst du es wagen, etwas Schlechtes über mein Land zu sagen? Das finde ich sehr, sehr spannend. Also so in der Praxis, wo ich das immer oft sehe, auf der sehr einfachen Ebene. Und dann zu sagen, wenn ich das schaffe, das zu beobachten und zu erkennen, dann habe ich vielleicht Werte, aber ich bin sie nicht mehr. Und irgendwann mal merke ich auch, dass ich Werte habe und dass das auch nur noch Konzept ist. Also quasi das, was du schön erklärt hast.
Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, was du da ansprichst. Auch darüber könnte man noch einen Podcast machen, mal, aber das wird auch lang dauern.
Ja.
Das, dieses ganze Gefühl von Nationalitätsbewusstsein und so weiter, alles, was da so vorherrscht und Menschen zum Handeln bewegt, spielt da mit rein und sollte eigentlich wirklich mal von allen Seiten beleuchtet werden, dann würden viele Leute sich vielleicht mal die Frage stellen, auf welchen Prämissen sie eigentlich ihr Denken und Handeln fußen lassen. Und dass diese Prämissen vollkommener Unsinn sind und dass sie eigentlich nichts anderes, und wir sind beim allerersten Podcast, den wir gemacht haben, nichts anderes sind als das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit.
Ja. Ja.
Wir
genau.
sind Herdentiere, wir sind Rudeltiere, wir versuchen gleichgeartete Menschen um uns zu sammeln, die uns schützen und denen wir auch unseren Schutz geben. Ja, und so funktioniert im Grunde genommen unser Gesellschaftssystem.
Ja,
und dadurch entstehen Illusionen wie Nationalitäten
genau.
und Werte und politische Ansichten, die mit Klinge und Schwert und Stock verteidigt werden. Wie es der Buddha so schön ausdrückt, Ansichten halt. Ne? Ja. Ansicht ist die Wurzel allen Übels. Ne?
Aber allein schon, also bei mir hat das schon viel bewirkt, als mir mal gesagt wurde, Purvi, hast du die Werte oder bist du die Werte? Und dann hat das wirklich so einen Klick gemacht, wo ich gesagt habe, natürlich, das ist einfach nur diese zwei unterschiedlichen Wörter, das zu unterscheiden, da auch, wenn es keinen Klick macht, aber man fängt an, darüber nachzudenken.
Und wenn man das vertieft nachdenken will oder überdenken will, dann lege ich ans Herz Erich Fromm, Haben oder Sein.
Das Buch. Okay.
Ja. Kann man sich schon mal durchlesen. Das behandelt genau dieses Thema.
Das ist möchtest du eigentlich noch was sagen? Also zu diesem Thema? Oder möchtest du nicht, dass wir was auslassen?
Ach, ich glaube, im Wesentlichen sind wir eigentlich durch. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich darstellen.
Hast
Vor allem eben auch diese zwei Arme, die von der Anhaftung ausgehen. Ne? Einmal hin zum Leid, zum Werden, Geburt und Leid.
Mhm.
Und der andere Arm, der in Unwissenheit mündet und dann zur Handlung wird, Sankara. Und wenn nicht Unwissenheit die Grundlage für unser Handeln ist, für Sankara ist, sondern Wissen, Vija, ja, also Erkenntnis, Vipassana, ja, dann ist auch unser Handeln, das Sankara, heilsam karmisch, also nicht unheilsam karmisch.
Mhm. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Mehr gibt es noch nicht zu sagen.
Vielen Dank, Ajam. Ich danke dir wieder für die sehr, sehr schönen Einsichten und für deine Zeit und für diese Unterhaltung. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, denn da sprechen wir über das Thema Vergebung. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wundervolles Interview, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die heutige Zeit. Dankeschön.
Okay, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.